Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier sein dürfen im Hause Gottes. Es ist nicht von ungefähr, dass wir hier sind. Es ist Gottes große Barmherzigkeit auch heute Morgen. Und ich pflege zu sagen immer wieder, es ist ein Geschenk Gottes an unser Leben, dass wir nicht gar aus sind. Denn von uns aus sind wir sehr gering und können nichts oder sehr wenig ausrichten. Herr Jesus, schenk uns Erkenntnis. Ich möchte heute Morgen eine Bibelstelle bringen, die so in diese Zeit hineinspricht oder hineinpasst. Die Kinder dürfen in den Kindergottesdienst gehen. Wir leben in einer besonderen Zeit, nicht nur weil Wahlen sind, nicht nur weil nur Corona ist, ich betone nur, es gibt auch andere Dinge. Gott wird wiederkommen. Die Welt steuert in einer Richtung hin, wo die allermeisten Menschen Angst haben. Auch die Christen nicht genau wissen oder nicht gut genug ausjustiert sind und nicht wissen, wo sie richtig stehen sollen oder wie sie stehen sollen. Und ich möchte zugrunde legen eine Bibelstelle aus Epheser 5, vom Vers 15 bis 17. Dort heißt es, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Lasst uns heute Morgen vielleicht unser Leben hier wie so eine Reise sehen. Unser Glaubensleben, unser Dasein geht auf Reisen oder ist unterwegs. Wir sind unterwegs zum Himmel. Und wenn wir zum Ziel gelangen wollen, haben wir genau gemerkt, wir brauchen Weisheit. Wir müssen wach sein. Wir müssen Augen, Ohren, Herzen offen halten. Im Alltag muss man sagen, man muss auf Zack sein. Aber im Glaubensleben brauchen wir wirklich in erster Linie ein Herz, das mit Liebe erfüllt ist. Wir brauchen viel Liebe auf diesem Weg. Wir brauchen Liebe für unsere Mitmenschen, auch Liebe zu Gott. Eins funktioniert ohne dem anderen. Wir brauchen auch Glauben auf diesem Wege, viel Glauben. Wir brauchen tatsächlich auch noch Weisheit. Nun, vielleicht sind hier welche und sagen, gut, so richtig Liebe habe ich nicht für alle oder für andere, aber ich habe Glauben. Der andere sagt, ja, mit dem Glauben, ich habe nicht so viel Glauben gerade, aber ich bin so weise. Aber wir wissen, eines ohne dem anderen funktioniert nicht. Jakobus sagt, wenn wir Werke haben und kein Glauben, es wirft sich um und es funktioniert nicht. Wir brauchen alle Komponente. Damit wir auf der Reise gehen können, müssen wir unbedingt alles, was wir so jetzt gehört haben, besitzen. Und prüf dich heute Morgen, ob du auf die Reise gestartet bist zum Himmel und ob dir diese Eigenschaften geschenkt sind oder ob du sie besitzt. Wenn du sie nicht hast, könnte die Reise nicht glimpflich zum Ziel gelangen oder es könnte was passieren. Und darum hat Paulus so eindringlich den Epheser oder den Gemeinden so gesprochen, damals schon. Aber ihr glaubt mir oder ihr versteht mich, dass wir unbedingt weise sein müssen. Wir haben letzte Woche gefastet. Wir haben 3,5 Tage, würde ich jetzt so genau sagen, so zum Herrn gefleht, weil wir weise sein wollen, weil wir erkennen wollen, wo wir stehen und weil wir auf der Reise unbedingt gut hingelangen möchten. Ich möchte einfach unser Leben jetzt vor dem Herrn bringen wollen, aber vielleicht kennt ihr die Dinge schon. Ich möchte zugrunde legen nochmal aus Esra Kapitel 8, Vers 21 bis 23. Das möchten wir jetzt so lesen. Ich schlage hier auf, weil ich oben nicht so genau lesen kann. Aber ihr lest es hier, wenn es angeschlagen ist. Esra Kapitel 8, von Vers 21. Ihr kennt die Geschichte und wer es nicht kennt, der möge daheim dann die ganze Esra-Geschichte vielleicht durchlesen. Es ist sehr, sehr, sehr interessant und sehr heilsam. Hier heißt es, und ich, nämlich Esra, ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott. Und er hörte uns. Wie herrlich. Und ich lese auch noch vom Vers 29 und 30. Dort sagt Esra dann, als sie dann trotzdem auf die Reise gegangen sind, obwohl sie gefastet haben, obwohl sie jetzt sicher waren, sagt Esra, seid nun wachsam und bewahrt es, bis ihr es darwägt in Jerusalem, in den Kammern des Hauses des Herrn, vor dem obersten Priester und Leviten und den Sippenhäupter in Israel. Da nahmen die Priester und Leviten das dargewogene Silber und Gold und die Geräte, um sie nach Jerusalem zum Hause unseres Gottes zu bringen. Und wir wissen, sie haben es geschafft. Nun, wenn wir so unser Leben so als Reise sehen, nur damit wir besser merken, wie wir unterwegs sind, möchte ich einfach nur sagen, es geht um sehr viel. Dort ging es nur, in Anführungszeichen, um die verschleppt waren, die in Babylon waren und zurückgegangen sind nach Jerusalem. Sie haben Schätze des Tempels dabei gehabt. Sie haben alles vom Heiligtum dabei gehabt und sie wollten es sicher zurückbringen. Aber wir wissen oder wir glauben, dass der Feind ihnen nachstellen wollte. Der Feind wollte nicht oder die Länder um sie herum wollten sie abhalten davon. Und wenn Gott nicht mit ihnen wäre, wären sie wahrscheinlich auch nicht angekommen. Ich frage dich, wie ist deine Reise, wenn du unterwegs bist? Wie sind die Schätze, die Gott dir anvertraut hat? Das viele Gold, das viele Reichtum, was Gott in deinem Herzen gegeben hat, könnte es ausgeraubt werden? Die 3 Tage Fasten, das wir hatten, ist schön, um auf den Weg zu gehen. Und ist wichtig. Aber seid wachsam. Seid weise unterwegs. Wir brauchen Gottes Geleit wirklich in unserer Beziehung zu Gott. Wir brauchen Gottes Geleit im Leben, im Verhalten, in der Gemeinde. Wir brauchen Gottes Weisheit. Wenn er nicht mit uns ist und wir nicht weise sind und nicht Gottes Schutz um uns ist, dann wird auch in der Gemeinde vieles nicht vorwärts gehen. Wir brauchen Gottes Schutz auch in der Ehe, in der Familie. Geschwister, wenn Gott nicht bei uns ist und mit uns geht, wenn wir nicht weise sind und wenn nicht wirklich er der Oberste ist, der uns schützt, dann wird unser Ziel gefährdet. Und wir brauchen auch Schutz auf unserer Arbeit. Wir brauchen auch im Materiellen Gottes Barmherzigkeit. Im Überleben auf Erden. Auch dort brauchen wir Gottes Geleit so sehr wie nie zuvor. Ich war mal vor Jahren in einer der allergrößten Kaufhäuser hier in der Gegend und habe mit dem Geschäftsführer zu tun gehabt. Und als ich rein bin, der hatte vor seinem Tisch oder was das war, Pult, ich glaube 4 große Bildschirme. Und ich stand da, es sind schon einige Jahre her oder Jahrzehnte sogar, und dann kam der Gedanke, guckt der 4 Filme auf einmal oder guckt der Fußball? Bis ich dann gemerkt habe, dass er seinen Laden im Griff hatte oder im Visier hatte. Er hat geguckt, was jeder Kunde oder wo er sich bewegt. Er hat dann sein Büro im Visier gehabt. Er hat Warenausgang im Visier gehabt. Er hat alles. Und als er dann darauf angesprochen war, was er da tut, ja, er muss wachen. Er verantwortet alles. Und dann denke ich, so ungefähr müssten wir als Christen unterwegs sein. So müssen wir schauen, wie unser Laden, wie unser Leben in allen Bereichen funktioniert. Wisst ihr, jetzt nur so ein kleiner Ausflug, wenn die Mitarbeiter nur Kaffee trinken und nichts tun, dann wird irgendwo der Laden nicht laufen und der Chef wird irgendwie ein Problem haben. Oder wenn hinten ein Haufen gestohlen wird, hat der Chef auch ein Problem. Und wenn die Mitarbeiter, anstatt dass sie aufrichtig sind, andere Dinge tun, also wachsam sein. Und lasst mich vielleicht heute Morgen, es passt vielleicht, diese einzelnen Bildschirme als einzelne Lebensgebiete vielleicht angehen. Und ich gehe mal, und nur, dass wir es verstehen, so ein Bildschirm, 4 davon. Wie ist es mit der Beziehung zu Gott? Wie ist deine Wahrnehmung von Gott? Wie ist für uns Gemeinde so Gott in seiner Schönheit, in seiner Fülle? Wie können wir ihn so richtig verstehen? Wachen wir oder sagen, oh, ja. Oder ich rede mit vielen Menschen, oh, ich glaube, Gott hat mich gerade verlassen, den gibt es nicht. Oder er hat es nicht da oder ich weiß es nicht. Andere sagen, ich weiß nicht, wenn ich so alles um mich heranschaue, wo ist Gott, gibt es ihn? Ja, und Freude habe ich auch nicht mit Gott, ich weiß es nicht. Und ja, wie soll es auch werden? Wie kann ich ihn überhaupt verstehen? So hört man immer wieder und teilweise hört man sogar von Christen, oh. Aber wenn Menschen so kommen und so von Gott reden und denkst, dann frage ich oft gern, hast du eine Bibel? Ja, aber ich habe, ja, ist schon verstaubt. Bei Christen frage ich oft, wenn sie jammern, wann hast du letztes Mal die Bibel gelesen? Irgendwann, diese Woche noch nicht. Ist ja klar, dass du dann nicht auf Kurs bist, dann hast du nicht gewacht, da sind irgendwelche Räuber hinein in deinem Laden, in deinem Leben und sie machen irgendwas, wo dein Leben wirklich in Turbulenz bringt. Lasst uns Römer 1, Vers 20 lesen. Wenn wir einfach nur so jetzt sagen, komm, wir wollen unser Glaubensleben ins Visier nehmen. Römer 1, Vers 20. Ich lese und ihr lest auch. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Siehst du Gott? Hast du jetzt schon spätestens ihn erkannt? Wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also nochmal, Gottes Wesen kann man in den Werken, in den Dingen, die uns umgeben, wirklich erkennen und wahrnehmen, wenn man will. Und wenn man es nicht will, dann haben wir Schaukel hin und Schaukel her, wir wissen nicht, wo wir unterwegs sind. Aber Gott ist zu erkennen. Gott kann man so nur in der Schöpfung schon erfahren und erleben. Wir lesen auch Hesekiel 44, Vers 5. Hier heißt es, und der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, gib Acht und sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles, was ich dir sagen will, von allen Ordnungen und Gesetzen im Haus des Herrn und gib Acht, wie man es halten soll mit dem Zutritt zum Heiligtum an allen Eingängen. Kann man Gott folgen? Kann man Gott erkennen? Kann man? Natürlich, wenn man Acht gibt. Wenn man sehr hinschaut, wenn man sehr konzentriert ist und sagt, Herr, ich will wirklich mit dir gehen, mit dir leben, auf dich hoffen. Liebe Geschwister, wir können auch vielleicht manchmal die Frage stellen, okay, Gott, ich kenne ihn, ich weiß und ich es wird. Und, aber wenn ich so die Welt um mich herum schaue, wenn ich so sehe, was alles geschieht, wo bist du? Was ist geschehen? Gott, bist du noch so, wie du warst? Ist deine Existenz, deine Größe immer noch so? Was ist? Wenn ich die Katastrophen um mich herum sehe, Umweltkatastrophen, wenn ich, wir dürfen es oder müssen es auch aussprechen, Pandemien ansprechen. Wie ist es? Was ist geschehen? Herr, wo sind die Antworten? Lasst uns jetzt aus Haggai lesen und hier möchte der Herr wirklich uns eine Antwort geben. In Haggai 1 von Vers 5 bis 13 möchte ich lesen. Heute lesen wir ein paar Bibelstellen. Nur einfach, dass wir merken oder wissen, der eine Bildschirm gehört genau beobachtet. Unser Leben soll in Weisheit, in Aufmerksamkeit gelebt werden. Haggai 1 vom Vers 5 lesen wir bis Vers 13. Nun so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einem löchrigen Beutel. Auch das gibt's. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl, über alles, was auf der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Umweltkatastrophen? Wir können Fragen stellen. Vers 12. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Sind wir wach? Liebe Geschwister, können wir Gott und Gottes Wirken, Gottes Reden erkennen? Hier ging es um das Haus Gottes, war vernachlässigt. Aber wenn wir genau hinhören oder hinschauen, ist Gott selber vernachlässigt worden. Und wenn Gott irgendwo in unser Leben nicht das Zentrum ist, dann kriegen unser Geldbeutel Löcher. Dann investieren wir irgendwo, wo wir nicht wissen, was rauskommt. Und dann wird auch das Gewächs und die Wirtschaft und die Arbeit und die Gesellschaft darunter leiden. Bildschirm Nummer 1. Sind wir wachsam? Schauen wir hin? Möchte die Gemeinde Jesu wirklich noch genauer unterwegs sein? Möchtest du und ich immer wieder selber und die anderen darauf aufmerksam machen? Wir müssen achten, wie wir leben. Achten auf die Beziehung mit Gott. Achten, wie wir mit dem Herrn unterwegs sind. Bildschirm Nummer 2. Zeit geht, aber wir schaffen es. Ich habe ja vorher gesagt, das Leben in der Gemeinde. Wie stehen wir wirklich zu der Gemeinde Jesu? Wie ist die Beziehung und die Verbindung und dein Herz so zu der Gemeinde Gottes, hätte ich gesagt, zum christlichen Zentrum, dass es noch verständlicher ist. Wie sind wir so zum Leib Christi, so aktiv verbunden oder nicht? Gehen wir nur einfach so in die Gemeinde? Okay, jetzt gehen wir nach Hause und dann wird es irgendwie. Aber Geschwister, als wir hier, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns nicht versammeln konnten in der Gemeinde, Corona-bedingt, aber dann habe ich wirklich gemerkt, mir fehlt was. Dann habe ich gemerkt, wie wichtig, wie wertvoll die Gemeinde ist und wie gut es ist, mit Geschwistern zusammen zu sein, selbst mit denen, die dich vielleicht nicht immer nur erfreut haben. Oh, wie herrlich, über das gucken wir weg. Das hat keine Bedeutung mehr. Es ist so schön, wenn Brüder und Schwestern zusammen sind. Da ist Gottes Herrlichkeit und dann geht die Salbung herunter. Wir kennen es. Als die Babylonier, als die Israeliten verschleppt waren, im Psalm 84, möchte ich vielleicht kurz lesen, Psalm 84, 2, 3 Verse, dort heißt es, wie lieb die Söhne Korachs, die waren auch in Babylon verschleppt. Sie konnten nicht mehr in den Tempel Gottes nach Jerusalem. Wo es da war, haben sie es vielleicht nicht so genau genommen. Aber wo sie weg waren, wo sie gefangen waren, hatten sie so Sehnsucht gehabt. Wir wissen, sie haben im Psalm 137, wir hangen oder haben unsere Harfen an die Weiden gehängt. Wie sollen wir Lobpreis singen, wenn wir verschleppt sind, wenn wir keine Möglichkeit haben und sie trauerten? Und hier die Söhne Korach schreiben, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Und dann heißt, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihren Jungen. Aber deine Altäre, Herr, deine Altäre, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Und dann heißt es weiter unten im Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshause als wohnen in der gottlosen Hütten. Geschwister, wie wachsam sind wir Bildschirm Nummer zwei, die Gemeinde. Wie treu ist es dir? Wie wichtig ist es für uns? Geschwister, lasst uns wirklich die Gemeinde Jesu, die Gemeinde, in der wir als Leib Christi hineingestellt sind, als Glieder seines Leibes, so wichtig nehmen. Die Gemeinde ist die Hoffnung dieser Stadt. Die Gemeinde ist wirklich eine Institution, die die Geschicke der Stadt verändern. Lasst uns Jesaja 56 schnell lesen, Vers 6 bis 7. Heute lesen wir, aber es bekräftigt Gottes Wort und es ist so gut. Und dort heißt es: Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen, und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Wie herrlich. Geschwister, lasst uns hier ganz besonders aufmerken. Lasst uns wirklich das Haus Gottes nicht vernachlässigen, sondern wirklich ein Teil des Hauses sein und ein Teil des Leibes Christi, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Die Postmodernen sagen so: Warum baut ihr Kirchen? Ich habe schon solche Stimmen gehört. Baut lieber Krankenhäuser und soziale Wohltätigkeitszwecke. Alles hat seinen Platz, aber hier ist mehr wie ein Krankenhaus. Geschwister, hier werden Seelen geheilt. Hier werden weiße Kleider verteilt. Hier werden wirklich Gottes Herrlichkeiten erlebt. Und wir dürfen auf ihn hoffen. Und wir dürfen ihn erleben. Und es geschehen Zeichen und Wunder. Aber wenn du oberflächlich dabei bist, wenn du halbherzig dabei bist, wenn du mal kommst oder nicht kommst, dann erlebst du es nicht. Dann ist das Haus Gottes nicht unter Beobachtung. Dann beobachten wir es nicht weise und nicht mit ganzer Aufmerksamkeit, sondern nur so oberflächlich. Und dann kann so viel Raub geschehen und so viel Unangenehmes persönlich und auch in der Gemeinde. Liebe Geschwister, wir wollen sehr, sehr aufmerken, wie wir unser Leben leben. Nicht als Unweise, sondern als Weise. In der Gemeinde werden Menschen getröstet. Wer wurde schon getröstet in der Gemeinde? Wisst ihr, mir fällt so die Stelle ein, als Hanna so in den Tempel ging und ihr Herz so betrübt war und nicht wusste, was weitergeht. Eli, der Priester, hat zwar erstmal falsch rumgedacht, aber der Herr hat sie getröstet. Und die Hanna hat Gottes Herrlichkeit erlebt. Wie schön. Geschwister, wir könnten so viele Beispiele noch sagen. Aber ich möchte jetzt noch ein sehr wichtiges unter Beobachtung stellen, dass wir wachsam sind. In Prediger 4, Vers 17 steht, ich lese es jetzt nicht mehr: Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und komm, dass du hörst, was Gott spricht. Ich würde jetzt noch dazu tun: Bewahre dein Herz, wenn du ins Haus Gottes gehst. Dort, wo ich aufgewachsen bin, in Arad, in Mikalaka, dort war so an der Treppe, wenn wir so hochgestiegen sind, dort stand: Bewahre deinen Fuß, wenn du ins Haus Gottes gehst. Und viele haben schnell ihre Schuhe geputzt. Aber das war nicht damit gemeint. Wo warst du gestern und vorgestern? Wo läufst du umher, wenn du nicht gerade im Hause Gottes bist? Wie ist dein Leben zuvor? Wenn du jetzt dann ins Haus Gottes gehst, bewahr deinen Fuß, denn dort ist Gottes Herrlichkeit. Dort ist Gottes Gegenwart. Bewahr dein Herz. Wo hast du unter der Woche oder den Tagen davor dein Herz überall aufgehen lassen oder nicht? Oder was hast du getan? Bewahr deine Lippen, bevor du ins Haus Gottes gehst. Was hast du gesprochen? Wie bist du unterwegs gewesen? Versteht ihr, was ich meine? Bewahr dein Fuß, bewahr dein Leben. Achte darauf, wenn du ins Haus Gottes kommst. Wollen wir es tun? Wollen wir auf den Bildschirm gucken und sagen, passt alles? Oder spazieren dort die Elemente herum und es geschieht, was nicht geschehen soll? Herr, bewahre uns. Bildschirm Nummer 3. Ist gut, gell, wenn man so. Die Reise in der Ehe. Wie sieht es da aus? Sicherlich werdet ihr mir nicht alles sagen heute Morgen, braucht ihr auch nicht. Aber lasst uns sorgfältig da sein. Seid sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Bei der Hochzeit, wir waren letzten Samstag auf einer Hochzeit. Mensch, die Ehen werden so gut ausgestattet, so in der Predigt. Und diese jungen Leute müssen bis ins Paradies wandeln können. So viele schöne Predigten und gute Worte werden dort verkündigt. Und auch bei mir auf der Hochzeit. Bei dir auch. Und doch geschehen Dinge, die wir sagen, was ist da geschehen? Was ist da dazwischen gekommen? Wisst ihr, es sind so viele Perlen in der Ehe. Ich sage es einfach so. Und diese Perlen können auch verloren gehen. Diese Dinge können wirklich abhanden kommen. Ich bin schon gerufen worden in Ehen, auch sogar bei Gläubigen, wo der eine oder der Ehemann, so viel darf man sagen, nicht mehr leben wollte. Er war so betrübt, weil sie gestritten haben. Ich möchte lieber sterben. Und dann kam die Frage, was passiert denn mit deinen Kindern dann? Oh, der Herr wird sie versorgen. Ich möchte sterben. Was? Was bist du für ein Christ? Hey, komm, wir beten. Oh. Hey, wenn ich dann jetzt weggehe, sage ich oft, dann nehmt ihr euch an der Hand und ihr sprecht euch aus. Ihr müsst jetzt nicht vor mir tun, aber wenn ich wieder... Am nächsten Tag, wir haben uns vertragen. Willst nicht mehr sterben? Nein, es ist schön. Geschwister, was für Gläubige sind wir denn? Wir möchten wirklich sehr Acht haben, dass wir in der Ehe so aufpassen. Wisst ihr, das Problem ist immer wieder, wenn aus Kleinigkeiten, immer wieder auch Kleinigkeiten vorkommen und aus Kleinigkeiten werden Großigkeiten oder Großigkeiten oder große Dinge und wir hören, selbst in christlichen Kreisen kommt es sogar zur Scheidung. Was ist schiefgegangen, Geschwister? Was geht schief manchmal? Seid sorgfältig. Seid nicht unweise, sondern seid weise. Aber die Bibel hat auch hier eine Antwort. Ich habe vorher von den Perlen gesprochen. Jetzt werde ich es noch genauer sagen. Wir kennen doch in Lukas Evangelium, was heißt, die Frau mit den 10 Groschen, mit den Drachmen, die hat irgendwas verloren. Irgendwas ist verloren gegangen, vielleicht in ihrer Ehe. Wir wissen es nicht genau. Irgendwas ist weg. Und die Bibel sagt, was hat diese Frau gemacht? Sie hat ein Licht angezündet, sie hat das Haus auf den Kopf gestellt und sie hat ihre Münze, ihren Drachmen, ihre Perle gesucht und sie hat es gefunden. Liebe Eheleute, liebe Ehefrauen und Ehemänner, ist bei euch schon was verloren gegangen, auch in der Ehe? Da möchte ich uns ermutigen, fegt schnell die Sachen aus, sucht es, was verloren gegangen ist. Und so, wie in der Offenbarung heißt zur Gemeinde in Ephesus, du hast die erste Liebe verloren. Das gilt auch in die Ehe. die erste Liebe darf nicht verloren gehen. Wenn es je verloren gegangen ist, dann mach alles, dass es zurückkommt. Manche Eheleute sind fest dran, ihren Partner so zu modellieren, dass er ein Modell wird. Oder dass sie ein Modell wird. Und dadurch entstehen immer wieder vielleicht manche Spannungen. Ich sage es, weil wir achten müssen. Wir sollen merken, dass wir auch in der Ehe und in der Familie leben, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir zu viel vom anderen verlangen wollen oder zu viel, ich hätte beinahe gesagt, Gas geben, dann könnte es irgendwo Groschen oder Perlen wirklich killen und sie gehen verloren. Und es könnte umkippen. Liebe Geschwister, aber der Herr hat wirklich Antwort darauf. Und in Kolosser 3, Vers 12 bis 15, das wollen wir auch noch schnell lesen, dort heißt es, ihr kennt es, aber es ist gut, wenn wir es trotzdem lesen, Kolosser 3, 12 bis 15, dort heißt es, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ist es nicht schön, liebe Geschwister? Wollen wir nicht lieber in diese Richtung gehen? Geschwister, es steht in Prediger, steht eine Stelle, in Prediger 7, heißt, was der Herr krumm gemacht hat, kann der Mensch nicht gerade. Versteht mich jetzt ja recht. Wenn dein Partner hübsch ist, dann kannst du es nicht verunstalten oder umgekehrt. Aber Toleranz ist so wichtig in der Ehe, aber herzliches Erbarmen, Vergebung ist so viel wichtiger. Geschwister, wir wollen das so aufmerken. Es gibt in Matthäus 7, Vers 3, ich habe überlegt, ob ich das sage, aber ich sage es mal. Dort heißt es mit dem Sprießen und mit dem Balken. Was siehst du den Sprießen in deines Bruders oder Schwesters oder deines Fraues Auge und du trägst den dicken Balken? Sei kein Heuchler. Darf man das sagen? Nehmt bitte wirklich den Bildschirm ganz genau im Visier. Bildschirm der Ehe und der Familie. Und lasst uns weise sein. Lasst uns weise sein, dass Gottes Barmherzigkeit wirklich groß werden möchte. Nun so zum schönen Abschluss lesen wir in Genesis mit Abraham, dass er unterwegs war nach Ägypten, als er ausgezogen war. Und es heißt, Abraham sagt zu seiner Frau, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Und ich fürchte mich, dass du dem König auch noch gefallen wirst. So in diesem Kontext irgendwie. Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wer von euch hat eine schöne Frau, Männer? Wer? Nur so wenige. Ihr Frauen aber nicht, dass ihr mich nachher fragt, ob mein Mann auch gestreckt hat. Oder versteht ihr, um was es geht? Geschwister, die Ehe ist von Gott eingerichtet. Und wenn wir nicht wachsam sind, dann gehen auch hier Perlen verloren. Der Herr möchte Gnade schenken, dass unser Leben wirklich so weise geführt ist, dass wir zum Ziel kommen. Dass wir wirklich diese Schätze, das Gold und alles, was uns anvertrauen ist, bis zum Tor des Himmels bringen können und sagen, Herr, ich habe versucht, alles dran zu geben. Herr, schenke es uns. Es gibt noch einen Bildschirm mit der Arbeit. Es ist, ich habe gesagt, es ist auch sehr wichtig jetzt in unserer Zeit. Also in erster Linie möchte ich sagen, arbeiten mit Fleiß ist wichtig. Die Gemeinde und die Gemeinde Gottes ist dafür, dass man arbeiten. Also Faulheit steht den Christen nicht zu. Paulus hat gearbeitet. Also da möchte ich mich nicht zu arg jetzt hineingeben. Aber in Sprüche 6, Vers 6 steht, oder andersrum, es gibt auch manchmal Leute, die nicht begeistert sind vom Arbeiten. Nicht in der Gemeinde, aber es gibt Menschen, die ja lieber auch mal länger liegen bleiben. Oder bei manchen wird es zur Gewohnheit und dann, ja. Aber dort sagt die Bibel, geh zur Ameise, du Fauler, in Sprüche 6. Ihr könnt es lesen, ich lese es jetzt nicht mehr. Sprüche 6 und dort kannst du weiterlesen, 6 bis 8 glaube ich. Die sind immer am Tun und am Werken. Und die Bibel vergleicht es, dass wir als Gläubige nicht faul sind, sondern arbeiten auf Erden. Wenn du mir sagst, nicht jede Ameise arbeitet, das muss ich mir mal zeigen. Wenn du am Mittag oder am Morgen in einem Ameisenhaufen stichst und guckst, die sind immer am Rödern, immer am Machen. Und lass uns ein Beispiel nehmen. Aber wir möchten auch nicht so arbeiten, dass es uns Stress macht bis zum Gehtnimmer. Auch das gibt's. Manche arbeiten mit Stress, haben solche Sorgen und wissen nicht, was geschehen wird und wie werde ich überleben und was wird und wird es reichen. Für die möchte ich einfach sagen, Lukas 17, Vers 24, dort seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht und der Herr versorgt sie. Ich will nicht eines gegen den anderen ausspielen. Arbeiten ist wichtig. Die Gemeinde Jesu arbeitet. Es ist in der Gesellschaft gut. Aber nicht so, dass wir drin versaufen. Auch dort wichtig, dass wir weise sind. Und oberste Versprechen Gottes. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Seht die Raben an. Sie kriegen ihre Futter, sie kriegen ihre Nahrung und dort weiter heißt es, seht die Lilien an, die sind gut angezogen, also der Herr hat es versprochen und somit arbeiten wir und wir wissen, wenn wir arbeiten, der Herr wird uns versorgen. Stimmt, Simeon? Halleluja. Nein, das ist Wort Gottes. Aber auf der anderen Seite gibt es auch andere Extremen, auch in Lukas Kapitel 12 vom reichen Kornbauer. Der hat nichts anderes gekannt, nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und da ist der Wagen andersrum gekippt. Aber jetzt möchte ich auf den Punkt kommen. Es kommen immer wieder Leute zu mir. Was passiert, wenn ich meine Arbeit verliere? Wir leben in einer Zeit, wo das gar nicht so fremd ist. Pandemie, Umstände. Was passiert? Ihr wisst, ich möchte darauf nicht näher eingehen, aber jetzt in der Pandemiezeit ist es gar nicht so fremd. Was ist, wenn ich gekündigt werde? G2, 3, ihr wisst, was ich meine. Aber was will ich sagen? Manche arbeiten im Medizinbereich, manche arbeiten in der Altenpflege. Und was will ich denen sagen, Geschwister? Wisst ihr, da muss man schon weise sein, sehr weise sein. Achte auf den Herrn. Hör, was der Herr dir sagt. Der Herr hat gesagt, er wird uns versorgen. Als Arzt oder Arzthelferin hast du natürlich andere Aussichten oder Ausgangspositionen wie vielleicht einer auf der Baustelle. Und auch hier möchte ich einfach sagen, lasst uns wirklich auf Gott schauen. Wir möchten weise unterwegs sein. Nicht einfach sagen, es geht nicht und es muss nicht oder irgendwie. Herr, wie willst es du mir beibringen? Herr, ich vertraue dir. Soll ich so rum gehen? Herr, was sagt dein Wort? Herr, wenn ich dein Wort lese, sagt es mir das. Wenn ich genau bete, was sagst du mir? Und so möchte ich einfach uns sagen, lasst uns hier weise sein und sehr auf den Herrn schauen. Wir wissen, dass auch das Materielle in Gottes Hand ist. Wir wissen, Bildschirm Nummer 4, dass der Herr Herr ist, auch über das. Nur lasst uns weise sein. Lasst uns alle Dinge, alle unsere Bitten mit Flehen und Danksagung vor dem Herrn bringen. Und er hört unsere Gebete. Und so wollen wir heute, morgen, in dieser Zeit, wir haben Wahlen, wir haben Pandemie, wir haben Umweltkatastrophen, wir haben Dinge, die wir vielleicht noch nie hatten. Wir können nicht davonrennen, wollen auch nicht. Wir schauen auf den Herrn. Wir haben heute ein bisschen Einblick gehabt, dass wir gut unterwegs sind oder gut ans Ziel kommen, wenn wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen. Wenn wir wirklich als Christen, als Kinder Gottes sehr darauf achten, wie wir leben. Ist hier jemand, der sagt, ab heute will ich es genauer nehmen? Meine Frau muss winken, weil sonst frage ich sie daheim. Liebe Geschwister, der Herr ist treu. Und ich glaube, er hat uns heute Morgen ermutigt. Ich glaube, wir haben neue Perspektiven in ihm. Ich glaube, auch als Gemeinde haben wir wirklich die Liebe Gottes im vollen Umfang auf unserer Seite, die Güte Gottes. Auch als Nation, auch als Einzelne. Wer auf Gott vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Komm, ich möchte dich ermutigen, geh heraus aus der Angstzone und geh hinein in die Verheißungszone Gottes und vertraue ihm dein Leben ganz. Ich möchte sagen, ihr Älteren, ihr Erwachsenen, ihr müsst wieder Kinder werden, was Vertrauen angeht. Wir müssen mit dem kindlichen Glauben zum Herrn kommen. Wir dürfen ganz auf den Herrn hoffen. Halbherzig werden wir nicht weise genug unterwegs sein. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Wir möchten aufstehen, wir möchten jetzt beten. Geschwister, am liebsten hätte ich gesagt, kommt alle nach vorne, wir knien hin und suchen den Herrn und sagen, mach uns weise, gib uns Erkenntnis, lass uns wirklich deinen Willen erkennen. Aber so geht es jetzt nicht, wir können euch nicht nach vorne bitten, aber wir können jetzt gemeinsam beten. Und ich bitte euch, kommt, erheben wir unsere Stimmen und wir möchten dem Herrn Jesus jetzt wirklich in erster Linie Dank sagen, dass wir hier sein dürfen. In zweiter Linie dürfen wir ihn bitten, dass er genauer unser Leben wirklich führt und dass wir ihm unser Herz ganz hingeben möchten und wir weise sein möchten. Und dort, wo wir gewisse Dinge umgeworfen haben, wollen wir es wieder gerade machen. Und dort, wo wir falsch unterwegs waren, wollen wir umkehren. Der Herr schenke Gnade. Lasst uns jetzt beten. Halleluja, Jesus. Du bist so ein guter Gott. Herr, du lässt dein Wort nicht leer ausgehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen, Herr, dein Wort, Herr, zum zweischneidigen Schwert werden lässt, Herr Jesus, das ist unser Leben, Herr. Oh, Herr, deine Herrlichkeit offenbart. Herr, du sprichst und es geschieht. Wenn dein Wort ausgeht, Herr Jesus, oh, dann verändert es Dinge, Herr. Danke, dass du es dem Aufrichtigen gelingen lässt. Herr, ich bete, lass das unsere Beziehungen, Herr Jesus, echt sind mit dir. Herr, ich flehe es für mich, Herr, dass ich nicht, Herr Jesus, oh, predige und vielleicht irgendwo, Herr, verwerflich werde, Herr. Sondern ich möchte, Herr, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, Herr, dir vertrauen und auf dich schauen, Herr. Ich bete es für meine Geschwister, für jeden Einzelnen, Herr. Oh, du weißt den Alltag, du weißt, wo wir uns aufhalten, Herr. Lass, dass unser Glaube, Herr, unerschütterlich in dir sein möchte, Herr. Dass wir, Herr Jesus, täglich achten, täglich in dein Wort lesen, täglich deinen Willen tun, oh Herr. Och, Herr, ich bitte aufrichtig, segne meine Geschwister. Lass, Herr Jesus, die, die zugeschaut haben, Herr, oh, im Glauben so richtig gefestigt werden, Herr. Oh, unterwegs mit dir, Herr. Ich bete auch, Herr Jesus, du möchtest heute Morgen, Herr, Oh, die Ehen und die Familien, die Beziehungen, Herr, zwischen Mann und Frau und Kinder und Eltern und umgekehrt, Herr Jesus. Oh, möchtest du Gnade erweisen, Herr. Oh, dass deine Herrlichkeit da wohnt, Herr. Oh, dass wir wirklich weise sind in allem, was du uns, Herr, oh, geschenkt hast und wir auf dem Weg dir folgen möchten, Herr. Und so bete ich auch, Herr Jesus, oh, dass wir in der Gemeinde, Herr, oh, achten, Herr, segne meine Geschwister. Lass uns, Herr Jesus, jeder, jeden höher achten als uns selber, Herr. Lass das deine Gemeinde, Herr, in weißen, prächtigen Kleider, in Hochzeitskleider, Herr Jesus, vor dir erscheinen können, wie eine geschmückte Braut, Herr, in denen du, Herr, dein Wohlgefallen hast, Herr. Oh, Herr Jesus, schenk dein Erbarmen, schenk dein Erbarmen, Herr. Segne meine Geschwister, hilf auch mir, hilf uns als Gemeindeleitung, hilf als Mitarbeiter, hilf, Herr Jesus, jedem Einzelnen, dass wir, oh, dir Ehre bereiten mit allem, was wir tun, Herr. Halleluja, Herr. Und das Materielle, Herr Jesus, du hast, Herr, uns verheißen. Herr, du hast es uns versprochen. Herr, du sorgst für uns. Herr, unsere Häuser, unsere Nahrung, Herr, unsere Kleidung, Herr. Oh, das Erziehen der Kinder. Herr Jesus, alles hast du in deiner Gnade, Herr. Herr, komm, Herr, und überschatte jeden Einzelnen. Herr, lass, dass dein Geist ausgeht und dass jeder Kraft empfange in allen Bereichen zu deiner Ehre, Herr. Und lass uns in dieser Zeit, Herr, anderen Hoffnung bringen, Herr. Hier in dieser Stadt, Herr Jesus, Licht sein. Überall, wo wir unterwegs sind, Herr. Oh, Herr Jesus, lass in diesem Land deine Herrlichkeit hereinkommen, Herr Jesus, und dein Wort lebendig werden. Wir beten dich an. Herr, danke, dass du die Schwachen heute aufrichtest. Herr, die müden Hände, Herr, stärkst. Herr, die verzagten Herzen wieder. Herr Jesus, oh, erquickst, Herr. Und dort, wo Traurigkeit ist und Trauer ist, Herr, dort gibst du, Herr Jesus, oh, Freiheit und Frieden und deine Freude. Ehre sei deinem Namen. Danke, dass du so gut bist, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja.